Ja, ich freue mich sehr, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ganz herzliche Grüße auch vom WEC, nicht WEC, wir sagen immer WEC dazu, WEC mit dem WEC und auch zurück mit dem WEC. Und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen zu diesem Thema, habe dazu Apostelgeschichte 1, 6 bis 8 ausgewählt, wo Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und möchte euch auch ein bisschen teilhaben lassen an dem, was wir in der Mongolei mit ihm erlebt haben. Ja, als WEC sind wir zwar weltweit unterwegs, aber das Anliegen, das uns eint, die Vision, die uns wahrscheinlich auch mit euch gemeinsam verbindet, ist, wir wollen an jedem Ort dieser Welt, in jeder Volksgruppe, in jeder Nation, und es gibt ja noch mehr Volksgruppen als die 194 Nationen, wollen wir Menschen sehen, die Jesus anbeten. Amen. Ja. Unser Auftrag ist auch ein Ausbildungsauftrag. Wir wollen Menschen befähigen, andere in die Nachfolge von Jesus zu führen. Das hat uns seit unserer New Life-Zeit begleitet. Dieses 2. Timotheus 2, Vers 2, was man sich ja so sehr gut merken kann, dass wir das, was wir gehört haben und was wir gelernt haben, was wir verstanden haben in unserem Leben mit Jesus, denen anvertrauen, die wiederum fähig sind, das an andere weiterzugeben. In den gut 12 Jahren, die wir in der Mongolei waren, haben wir erlebt, wie Jesus einheimische junge Leiter befähigt hat, ihn auch in schwierigen Situationen zu bezeugen. Er hat an ihrem Charakter gewirkt. Manchmal denken wir, ja, das war jetzt meine Erfahrung in Deutschland, aber lässt die sich transformieren auf Asien oder auf Afrika oder auf den Nahen Osten oder wo auch immer. Wir müssen unser Zeugnis nicht nur übersetzen, wir müssen auch unser Erleben übersetzen. Und die Summe der Worte ist oft nicht das, was wir sagen. Ich werde nie vergessen, meine erste Predigt, die ich in Ulaanbaatar gehalten habe, das war eigentlich im Prinzip nur eine kleine Zusammenfassung einer deutschen Predigt. Ich habe über Hebräer 10, 35 gesprochen. Da ging es darum, dass Jesus uns eine Hoffnung ist und dass es sich lohnt, mit ihm zu leben. Dass wir die Hoffnung nicht wegwerfen sollen, weil es eine große Belohnung findet. Und auf Mongolisch hat er das genauso dann mir geholfen, Sprachhelfer das übersetzt. Es lohnt sich, mit Jesus zu leben. In Mongolien das Aschichte. Und Aschik, das ist der Gewinn, den du machst, wenn du auf dem Markt deine Sachen verkaufst. Das heißt, das lohnt sich, mit Jesus zu leben. Und die haben in mir, in meinen Augen, haben sie Euro-Augen gesehen. Und die waren alle ganz Ohren. Ich habe gedacht, wow, mein Mongolisch muss wirklich gut geworden sein. Die verstehen das, die gehen richtig mit jedem Satz. Und hinterher, ich konnte natürlich nicht die ganze Predigt auf Mongolisch halten, hat mir dieser Deutschübersetzer, ein richtig erfahrener Mongole, mal gesagt, Albrecht, weißt du eigentlich, warum die so gut dabei waren? Also, nee, sag du mir's. Und er sagte, du hast denen gesagt, dass ich jetzt das für sie auszahlt, wenn sie hier mitmachen. Habe ich ja überhaupt nicht gesagt. Ich habe doch hier nur den Bibeltext ausgelegt. Und dann haben sie mir gesagt, ja, deswegen sind die hier. Die sind hier, weil sie euch Ausländer sehen, weil sie über euch vielleicht ein Visum bekommen für den Schengen-Raum, weil ihr sie unterstützen könnt. Ihr bringt das Geld mit und wir haben die Möglichkeiten, das einzusetzen. Das passt doch. Es lohnt sich, mit Jesus zu leben und es lohnt sich, reiche Missionare zu haben. So schwierig kann das dann manchmal sein, wenn wir versuchen, unser Leben, unser Zeugnis zu übersetzen und dann wird es überlagert durch Erwartungen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Ein junges mongolisches Ehepaar, das hatte eine schwierige Zeit und das hast du daran gemerkt, dass die Frau öfters eine Sonnenbrille getragen hat in einer schattigen Jurte, wo sie es eigentlich nötig gehabt hätte und man sah da noch so ein bisschen dunklen Rand unter dem Auge. Und nachdem das ein paar Mal passiert ist, haben wir gesagt zu diesen jungen Ältesten, ihr müsst mit denen reden. Ihr müsst mit denen reden. Er sagt, das geht überhaupt nicht. Weißt du nicht, wir haben ein Sprichwort in der Mongolei, das heißt, zwischen Mann und Frau geht nur ein Esel. Und der wollten sie nicht sein. Und dann haben wir ihnen zugeredet und gesagt, okay, ist nicht einer von euch, dann geht zu dritt, geht als Team. Und da war ein junger Mann, ganz zurück, der war ein einfacher Arbeiter, keine große intellektuelle Bildung. Und der war einfach mutig. Der hat gesagt, ja, zusammen können wir das, trauen wir uns das. Und wir beten für euch, dass ihr das rüberbringen könnt. Die anderen zwei, die waren sehr gut ausgebildet, Universitätsabschluss, ein Lehrer dabei. Und solche Leute zusammenzubringen in so einer Kultur, wo der Lehrer ganz oben steht und der Arbeiter ganz unten steht, das war schon eine Sache. Und dann haben sie sich ein Herz gefasst und haben diesem Mann buchstäblich die Leviten gelesen, ihm gesagt, das ist nicht in Ordnung, dass du deine Frau schlägst. Das passt nicht zu dem, was Jesus uns gelehrt hat. Und Gott hat so viel Gnade geschenkt, dass der auf sie gehört hat, obwohl er viel älter war als sie. Das waren mehrere kulturelle Hürden, die sie da überschreiten mussten, um im Namen von Jesus diesem Mann zu sagen, was sich gehört und was sich nicht gehört als Nachfolge Jesu. Jesus schenkt Autorität, in seinem Namen zu handeln. Vielleicht habt ihr auch von Margot Friedländer gehört, die mit 103 Jahren im Mai gestorben ist. Sie hatte auch eine Mission, den jetzigen Schülern, Jugendlichen an Schulen zu zeigen, wohin ein rassistischer Nationalismus führt. Ihnen die Augen zu öffnen, was ihrer ganzen Familie das Leben gekostet hat. Und doch wieder nach Deutschland zurückzukommen und zu sagen, ich liebe immer noch die Menschen. Was sie besonders gemacht hat, war, sie war eine Augenzeugin. Weißt du, heute kann euch jede KI oder irgendein Film auch die Story erzählen, was im Dritten Reich passiert ist. Aber eine echte Augenzeugin zu hören, die Shoah, den Holocaust überlebt hat, das war was ganz Besonderes. Und das hat sie überzeugend gemacht. Und es hat mich daran erinnert, warum Gott nicht eine KI benutzt, um sein Evangelium in der Welt zu verbreiten, obwohl ich ganz sicher bin, das ist ein ganz tolles Tool, das uns bei Übersetzungen hilft und in Zusammenfassungen und vielem anderen. Aber es wird immer Menschen brauchen. Menschen wie dich und mich, die anderen das Evangelium vorleben. Nicht nur erklären. Erklären kann eine KI, aber leben kannst nur du. Da waren diese jungen Männer und viele Frauen, die mit Jesus unterwegs waren und Zeugen seiner Auferstehung geworden sind. Alle Versuche der religiösen Elite, sie einzuschüchtern, sind fehlgeschlagen, weil der Heilige Geist sie freigesetzt hat, darüber zu erzählen, was Jesus in ihrem Leben verändert hat. So dass selbst ein Petrus, der wahrlich als Fischer keine große Bildung gehabt haben konnte, mutig für diese intellektuell-religiöse Elite hinstehen konnte und sagte, urteilt selbst, ob es richtig ist vor Gott, dass wir auf euch mehr hören und nichts mehr darüber sagen, als Gott, der uns aufgetragen hat, zu erzählen, wir können nicht anders, als euch zu berichten, was Gott in unserem Leben getan hat und dass Jesus auferstanden ist. Aber was war passiert? Wir blenden mal einige Wochen zurück, bevor Petrus diese Aussage gemacht hat in Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Deshalb fragten seine Jünger Jesus bei nächster Gelegenheit, und das war sein Abschied von seinen Jüngern, Herr, wirst du denn das Reich, wann wirst du das Reich Israel wiederherstellen? Dann. Und Jesus erwiderte, die Zeitpunkte und Fristen dafür hat der Vater in eigener Vollmacht festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Wow. Das hat er 11 Männern gesagt. Ich weiß nicht, wie viele Frauen noch dabei waren, die auch mit Jesus unterwegs waren. Stellt euch mal das vor, die damalige Welt, die war ja noch gar nicht überschaubar für diese Leute. Also man kannte natürlich Mesopotamien und den nordafrikanischen Raum, aber über diese Größe der Welt hat damals sich keiner irgendwelche Illusionen machen können. Und wenn ihr euch das jetzt so mal anschaut, das Erste, was mir eingefallen ist, ist im Text Termin eintragen. Das war doch das, was denen eingefallen ist. Jesus, wenn du jetzt gerade dabei bist, Abschied zu nehmen, wann kommst du wieder? Wann stellst du das Reich wieder her? Wir werden dabei sein. Das war für sie ganz wichtig. Und für uns auch immer wieder, Termine eintragen, das sind wichtige Events, die wollen wir nicht verpassen mit Jesus. Und vielleicht ist die Frage, die hier dahinter steht, wenn Jesus, liebt ihr mich noch mehr als euren Terminplaner? Der Auftrag, unter allen Volksgruppen das Evangelium zu bezeugen, das hat er ihnen, und Matthäus hat es uns aufgeschrieben in Matthäus 24, gesagt, dass unter allen Volksgruppen das Evangelium verkündet werden wird und dann wird das Ende kommen. Ich glaube, die Dimension, die konnten sie damals nicht erfassen und wir tun uns heute noch schwer damit. Das Ziel war klar, auf der ganzen Welt wird das Evangelium verkündet werden. Und die Herausforderung, damals wie heute, aus unserer Komfortzone herauszukommen. Es bedrückt mich manchmal, wenn wir das Glaubensbekenntnis in den Gemeinden sagen. Das Glaubensbekenntnis gehört auf die Straße, nicht in die Gemeinde. Deswegen sind wir hier. Und das Versprechen, ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist und so meine Zeugen sein. Ich glaube, wir haben oft gar nicht dieses Zeitproblem, dass wir alles in den Terminplaner packen müssen. Wir haben ein Prioritätenproblem. Ob Jesus wirklich die Nummer eins ist, wenn uns seine Gelegenheiten in die Quere kommen mit unseren Terminen. Wann wirst du wiederkommen? Wann baust du dein Reich auf? Auch Paulus war noch überzeugt über lange Strecken seines Dienstes, dass er das lebend erleben werde, dass Jesus wiederkommt. Das hat seinen Dienst geprägt. Und es sollte uns auch heute noch, über 1900 Jahre später, genauso prägen und wichtig sein. In Matthäus 24 hat auch Jesus gesagt, dass er nicht mal selber weiß, wenn er wiederkommt. Der Vater hat es in seiner Autorität, in seiner Vollmacht festgesetzt. Aber er hat uns seine Mission anvertraut. Menschen, die ganz eigene Ambitionen haben, die ihren kulturellen Ballast mitbringen, die ihre Erschöpfungen mit sich bringen, ihre Bequemlichkeiten, ihre Vorzüge, ihre Stärken und auch ihre Schwächen. Einer der wichtigsten Sätze, die ich mir in den ersten Jahren in der Mongolei in mein Notizbuch geschrieben habe, ist, dass mir ein Regionalleiter gesagt hat, Albrecht, wo du deine größte Stärke hast, ist auch deine größte Schwäche. Unsere Stärken sind der gleiche Ort, wo wir unsere Schwäche haben. Weil wir denken, wir hätten sie im Griff. Ich bin gelernter Energieelektroniker und ich habe in der Mongolei so ziemlich alles abgesichert, was mir menschlich abzusichern möglich war. Eine Notstromversorgung gebaut für die vielen Stromausfälle, die wir Ende der 90er hatten in Ulaanbaatar. Wassermelder, Mehrfachschlösser, Alarmanlagen an Türen und Fenstern. Und in zwei Morde gab es in unserem Plattenbau allein im ersten Jahr. Eine Wohnung ist abgefackelt, die Feuerwehr war da. Ständig Einbrüche irgendwo bei Nachbarn. Bei unseren Teammitgliedern, eine Familie, die unter uns wohnte, haben sie die Tür aufgebrochen und das Einzige, was sie gestohlen hatten, die Diebe, das war die Alarmanlage, die ich ihnen besorgt hatte. Und ich denke, Gott hat wirklich Humor, oder? Das ist schon so. Hätte mir eigentlich zu denken geben müssen an dem Tag. Später hatten wir dann noch eine überschwemmte Wohnung, weil dieser Schwenkhahn in diesen Plattenbauten, da konntest du zwischen Waschbecken und Badewanne, die direkt nebeneinander gebaut waren, hin und her schwenken, spart eine Installation. Und der Hahn, das war genau in der Mitte und da dreht man mal auf, immer noch kein Wasser. Und in einer verhängnisvollen Nacht hatten wir vergessen, den wieder zuzudrehen. Und irgendwann klopft es an der Tür und gesagt, was machen wir? Hier fließt bei uns Wasser aus den Steckdosen und aus der Lampenfassung. Und den ersten Schritt über die Bettkante, der war noch trocken, aber im nächsten Raum stand ich bereits im Wasser drin. Und eigentlich wusste ich ja von meiner Elektronikausbildung, dass das ziemlich ungesund ausgehen kann, wenn aus den Steckdosen Wasser fließt. Aber es ist nichts passiert in dieser Nacht. Wir haben noch vieles andere erlebt, was mich in die Grenzen und über meine Grenzen gebracht hat, weil ich gemerkt habe, Jesus überschreitet meine Sicherheitskomfortzone ganz bewusst, um mich Abhängigkeit zu lehren von ihm. Ich habe es nicht im Griff. Und je eher ich mir das eingestehe, desto besser. In diesem schwierigen Umfeld. Die Sprache ist mir noch nicht mal so schwer gefallen. Wir waren auch noch jünger. Mit 30 lernt sich Fremdsprache noch relativ gut. Wir hatten aber auch Ältere in unserem Team, die waren schon im Ruhestand und mussten auch noch Mongolisch lernen. Und ich habe gemerkt, das wird nichts mehr mit der Sprache. Dialektkatastrophe, Satzbau, okay, aber das wird schwierig. Aber ich habe gemerkt, die sind mit solchen Krisen viel relaxter umgegangen als ich. Für mich war das immer ein Riesending, wenn was schief gelaufen ist. Einmal stand ich am Faxgerät und habe den Hörer abgenommen und da war das ein komisches, verdächtiges 50-Hertz-Brummen drauf. Und da weißt du immer, da stimmt was nicht. Also bei Akustik nimmt man dann einen Koppler und so. Aber im Fax sollte das eigentlich nicht passieren. Und dann kam ein Rauchzeichen aus meinem Schutzmodul, das ich an die Telekom-Steckdose montiert hatte, gegen Überspannungen, die auch normal waren in dieser Zeit in der Mongolei. Und dann habe ich Besuch bekommen. 2 Tage später, da waren 2 so kleine Bosse da von Mongol Telekom. Einer hat sofort das Corpus Delicti gesichert, das Beweisstück bei mir an der Wand, das abgefackelt war, und gesagt, du hast unsere teure Siemens-Verteilerkarte geschrottet mit deiner dummen Anlage hier. Wisst ihr, was das mit dem Elektroniker macht? Ich kam mir so blöd vor. Ich baue hier eine Schutzeinrichtung gegen Überspannung und ruiniere damit eine Verteilerkarte von der Telekom im Wandschrank, im Flur draußen, bei den anderen Wohnungen. Und dann ging es so typisch mongolisch dann weiter mit so versteckten Andeutungen, wo man Geld bezahlen könnte, damit die Sache einigermaßen unterm Deckel bleibt. Und ich habe da gedacht, irgendwas, das läuft nicht richtig. Ich verstehe zwar nicht jedes Wort auf Mongolisch, aber ich spüre, dass hier was nicht stimmt. Und dann habe ich mir einen christlichen Rechtsanwalt genommen, einen ganz jungen Kerl, gerade fertig mit dem Jurastudium, hatte die Bibelschule registriert. Und er sagte zu mir, wir konnten nur Mongolisch miteinander reden, Albrecht, hab keine Angst, hab keine Angst. Es musste mir ein junger, gläubiger Mongole sagen, hab keine Angst. Aber ich hatte Angst, dass das richtig teuer werden kann. Und dann sagt er zu mir, sag denen, ich will euren Boss sprechen und ich habe keine Angst. Ich sage, okay, das kann ich ausdrücken, das schaffe ich auf Mongolisch. Und dann bin ich zu denen hingegangen, in ihr Büro im obersten Stock, und habe mich dahingestellt und gesagt, ja, das ist hier bei uns passiert, aber ich habe keine Angst und ich will euren Boss sprechen. Und er sagte, okay, ich sage dir eins, das war jetzt richtig hart, wir lassen dir es diesmal noch durchgehen, aber wenn es nochmal passiert, dann zahlst du. Habe nie wieder bezahlen müssen. Die Sache war mit einmal vom Tisch. Weil Gott Partei ergriffen hat und Gott es geändert hat, die Spur verändert hat. Wir können euch noch vieles erzählen über Begegnungen mit Buddhisten, mit Animisten, mit verschiedenen menschlichen Strategien, die wir erlebt haben, auch mit Krisen fertig zu werden. Und ich sage euch eins, wenn es keine Krisen gibt in deinem Leben, dann werden die Menschen nicht sehen, an was dein Leben festgemacht ist. Wenn alles perfekt gelaufen wäre bei mir, dann hätten sie gesagt, ja, dieser reiche deutsche Ausländer mit christlichem Background, der hat ja auch alles. Weshalb sollte er sich Sorgen machen? Aber wenn es bei diesem Perfektionisten schief geht und er auch nicht weiter weiß und sich an Jesus festklammert und genauso stammelt wie ein Kleinkind, das die Sprache lernt, weil seine Wünsche, seine Erwartungen nicht ausdrücken kann, dann sind wir plötzlich echt, dann sind wir einer von ihnen. Das hat mir einiges Gelächter und Lachen eingebracht bei den Mongolen, weil ich manchmal die einfachsten Sätze nicht über die Lippen gebracht habe. Am Anfang wirst du ja immer gelobt, wenn du ein bisschen Smalltalk kannst. Na, ist das so? Aber wenn es dann ein bisschen tiefer geht und du plötzlich auf einem Thema überhaupt keine Vokabeln mehr hast und gleich raus bist, dann rümpfen sie die Nase und sagen, was, wie viele Jahre bist du jetzt hier? Und ja, es ist wirklich schlecht, also muss ich schon sagen. Und wenn Mongolen das sagen, das ist schon hart, weil ein Asiate, das sagt er eigentlich nicht gleich aufs Gesicht so, dass du schlecht bist. Die versuchen dann ein bisschen zu sagen, wo du Verbesserungsbedarf noch angucken könntest, aber das war manchmal richtig hart, wie knallhart mir das ins Gesicht gesagt worden ist. Beim ersten Neujahrsfest, das ist so, fällt so in die Faschingszeit in Deutschland, Da hatte ich einen schönen mongolischen Del an, das sind diese schönen, elegant geschnittenen mongolischen Mäntel. Es ist ja noch kalt im Februar. Wenn es da gut läuft, hat es minus 5. Wenn es schlecht läuft, minus 20. Und dann hatte ich so eine Schnupftabakdose dabei, wie es eben so gehört für die Mongolen. Und das tauscht man dann aus, wenn man die Leute auf der Straße trifft, auch Fremde, und probiert dann gegenseitig und freut sich und wünscht sich alles Gute zum neuen Jahr. Und ich habe ihm diese Schnupftabakdose wieder geschlossen zurückgegeben. Und das macht man nicht. Man lässt immer den Deckel so ein bisschen angekippt. Und ich wusste das damals nicht. Und er ist sowas von sauer geworden, hat gesagt, wenn Sie sich schon kleiden wie ein Mongole, dann müssen Sie auch wenigstens unsere Kultur kennen, wie man sich anständig benimmt. Wow, das war ein Schuss vom Bug. Und da habe ich gemerkt, Kleider machen noch nicht Leute. Man muss tiefer einsteigen, um das Herz der Menschen zu gewinnen. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagte Jesus. Und ich habe gedacht, was für ein mieser Zeuge bist du. Was für ein mieser Zeuge. Du versagst ständig. Du zeigst, dass du es nicht im Griff hast, dass du deine Ausbildung nicht richtig kapiert hast. Du kriegst weder deine Elektrik in den Griff, noch dein Zeugnis. Und ich habe gedacht, Jesus, du kriegst das in den Griff. Über meine Schwächen, über allen Zerbruch, über alle Fehleinschätzungen und Missverständnisse hinweg, bekennt sich Jesus zu uns, wenn wir uns zu ihm bekennen. Und wisst ihr, was mich am meisten ermutigt hat, ist, dass am Ende eine mongolische Sekretärin, die dann auch einen Blick bekommen hat für ihre Community und da tolle Projekte gelauncht hat, die sagte dann, in eurer Familie habe ich gesehen, dass ihr Jesus nachfolgt. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn die da war, dann haben die Kinder gestritten, wir wussten nicht, wie wir die stillhalten sollten, wir haben Stress gehabt mit Vorbereiten. Was in aller Welt hat die in unserem Stress gesehen, was uns als Jesus-Nachfolger irgendwie positiv hätte auszeichnen können? Aber irgendwie hat sie das gesehen. Weil Leben verletzlich ist. Auch christliches Leben muss verletzlich sein. Du fühlst dich wie ein kleines Kind, wie ein Versager. Und du siehst dann, wie Jesus über dein Versagen hinaus Menschen überführt, überzeugt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das ist, wenn der Heilige Geist über uns kommt. Die haben manchmal Sachen verstanden, die habe ich noch nicht mal gesagt. Warum? Weil es der Heilige Geist so in ihr Herz übersetzt hat. Wäre alles perfekt gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe, wie ich so oft gebetet habe, dass alles gut geht. Und es ist schief gegangen, es ist ganz bewusst schief gegangen, weil im Zerbruch die Gnade und Herrlichkeit Jesu sichtbar wird. Jetzt hat mich die... Doch, es geht weiter. Die Religionen stehen nicht in Konkurrenz zu uns. Ich möchte euch das nochmal ganz deutlich sagen. Die Religionen sind menschliche Versuche, Lösungswege zu finden, um nach diesem irdischen Leben ein besseres Leben zu haben. Ich fasse das mal so zusammen. Ob das irgendwann im Nirvana enden soll, wo wir dem Leid dieser Welt endgültig entfliehen, ob es in einem Paradies ist, und sei es nur das Paradies von Männern mit Frauen. Es gibt ja so viele verschiedene Ansätze in Religionen und Jesus streicht das alles durch. Hätte es einen Ansatz gegeben, hätte er diesen favorisiert und gesagt, genau, das ist das Ding. Das haltet an, haltet es durch, zieht es durch, dann kommt ihr bei mir an. Aber Jesus sagt, meine Kraft ist den Schwachen mächtig. Und ich habe alles getan. Ich habe die Grundlagen gelegt. Ich habe euch erlöst. Nicht der Glaube, eine Ideologie oder Religion rettet irgendeinen Menschen oder macht ihn gerecht genug vor Gott. Allein, was Jesus getan hat. Und je eher das mit eurem zerbrechlichen Leben auch transportieren könnt, auch in andere Kulturen, und ich bete, dass Gott Berufungen schenkt, nicht nur zu euren jungen Leuten, auch zu Älteren, Wie gesagt, wir haben auch Rentner drin gehabt im Weg, die nochmal ausgegangen sind, weil Jesus sie rausgeschickt hat. Und sie waren ein Segen. Waren nicht mehr so schnell, hatten nicht mehr so viel Power wie wir Jungen, aber sie hatten Lebenserfahrung. Sie waren nicht mehr so schnell gestresst wie wir. Sie haben uns in vielem den Rücken freigehalten. Warum die Welt erreichen? Wir haben über 8 Milliarden Menschen auf der Welt, ungefähr ein Drittel sind Christen. Ich will jetzt mal nicht drüber spekulieren, wie viele nominelle Christen und wie viele wirklich, die Jesus nachfolgen. Aber sei es mal drum, es sind 38% völlig unerreicht. Das heißt, sie haben keine Gemeinde oder Christen irgendwo in ihrer Reichweite, der ihnen das Evangelium vorleben kann. Klar könnten sie irgendwelche evangelistische Botschaften aufrufen und die KI sind inzwischen auch in der Lage, euch den Heilsweg ziemlich gut und exakt zu erklären. Das ist alles nicht das Ding. Aber wo sind die Christen, die in ihrer Sprache, in ihrer Muttersprache das Evangelium für sie übersetzen? Wo sind sie? Und Gott möchte heute auch noch Leute rausschicken, damit der Auftrag vollendet wird. 29% völlig unerreicht. Das sind die, die ich gemeint habe. Diese 38%, die hätten Zugang, aber sie sagen vielleicht, wie viele in Deutschland, Agnostiker, kann man nicht wirklich wissen, ob es Gott gibt, kann man nicht wirklich wissen, könnte Zufall sein und so weiter. Sie hätten Zugang, aber irgendeine Barriere in ihrem Leben ist da. Und oft sind es diese Schicksalsschläge, die sie in Beziehung bringen mit Christen. Das sind nicht immer die Träume, die Muslime haben von Jesus und dann bewusst Christen aufsuchen, um sich das erklären zu lassen. Es sind diese weit entfernt lebenden Menschen. Ob das jetzt Mongolen in der Steppe sind, wo in der Mongolei mit 4,4 mal so viel Platz, wie wir in Deutschland haben, 2 Einwohner pro Quadratkilometer kommen. Und wenn man von Ulaanbaatar rauskommt, ist es wahrscheinlich weniger als einer. Und hier in Deutschland haben wir 237 pro Quadratkilometer. Es kostet etwas, da rauszugehen. Ich muss zugeben, ich war die allermeiste Zeit in Ulaanbaatar, habe nur kürzere Einsätze gehabt auf dem Land. Aber es kostet dich etwas. Es kostet dich auch einen persönlichen Zerbruch, rauszugehen und die Kraft und die Herrlichkeit von Jesus durch dein Leben sichtbar werden zu lassen. Das wünsche ich uns, das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir uns von Jesus dahin rufen lassen, wo er möchte, dass wir Zeugen sind.